Bei uns in Hahn. Geschichten aus der Gartenstadt und drumherum. Dein Hahner Podcast mit Frank Hoffmann.
Hallo Hahn und herzlich willkommen zu einer neuen Folge im Hahner Podcast. Schön, dass du wieder eingeschaltet hast. Ja, mit Sandra habe ich heute eine Gesprächspartnerin, die zeigt uns Hahn mal aus einer anderen Perspektive. Denn sie schildert Hahn aus ihrem Blickwinkel. Sie sitzt nämlich seit einigen Jahren im Rollstuhl und schildert eindrucksvoll A, wie sich das Leben dadurch verändert hat und B, wie sie heute nach all den Jahren ihren Alltag meistert. Am Ende haben wir auch eine kleine Bitte an die Stadt Hahn, denn da müsste eine Verkehrssituation etwas entschärft werden und ich würde mich freuen, wenn die Stadt zuhört und sich dieses Themas nochmal annimmt. Ja, wenn auch du eine Geschichte zu erzählen hast, dann schreib mir gerne eine Mail an mail@hahnerpodcast.de. Ich freue mich über deine Geschichten und würde dir hier die Plattform geben, sie zu erzählen. Ja, für mich war das ein sehr spannendes, ein emotionales Thema. Ich denke mal, für uns alles ist es auch ein Prozess, wo wir noch viel lernen können im Umgang mit Menschen, die Behinderungen haben, davon betroffen sind und wie wir auch da im Alltag helfen können. Hallo Sandra, ich freue mich, dass du im Podcast bist.
Hallo Frank.
Ja, ganz toll. Ich hatte bei Facebook einen Aufruf gemacht, weil ich ganz gerne mal ein Interview machen wollte mit einer Rollstuhlfahrerin und mit einem Rollstuhlfahrer hier in Hahn. Und rucki zucki sind wir zusammengekommen, haben uns unterhalten und du hast direkt gesagt, ach ja, da mache ich gerne mit.
Genau, ja. Ja, meine Freundin hatte mich da irgendwie, wie sagt man, auf Facebook markiert, glaube ich, ne? Oder
ja, genau.
So, oder beziehungsweise die hatte mir dich markiert und ja, da bin ich ja auch immer für zu haben irgendwie, weil ich finde, das Thema Rollstuhlfahrer oder Menschen im Rollstuhl wird immer noch nicht breit genug gesehen und viele Leute können auch gar nicht einschätzen, was das bedeutet, im Rollstuhl zu sitzen, wie der Alltag eines Rollstuhlfahrers aussieht. Und das ist natürlich auch immer abhängig davon, warum der Mensch im Rollstuhl sitzt. Ne? Hat er sowas wie ich, eine Querschnittlähmung oder hat er eine Krankheit? Ne? Hat er MS oder irgendeine andere neurologische Krankheit oder ist er einfach nur alt und gebrechlich? Da gibt es ja ganz, ganz viele Unterschiede.
Ja, absolut. Wir kommen natürlich gleich auf deinen Fall zu sprechen, wie dich das Schicksal da ereilt hat. Vielleicht nochmal so zum Hintergrund. Warum war es mir eine Herzensangelegenheit, diese Folge zu machen? Ich hatte einen Becher-Talk gemacht über das Fahrradfahren hier in Hahn. Und da haben wir alle irgendwie gemerkt, das ist alles so, naja, semi hier in Hahn. Ne? So mit den Fahrradwegen und wie das ausgebaut wird. Ist auch so ein Streitthema, die einen finden, da muss noch viel mehr gehen, die anderen sagen, wir haben schon genug und so weiter. Und habe ich dann so für mich überlegt, weil ich ab und zu natürlich auch Rollstuhlfahrerinnen und Rollstuhlfahrer hier in der Stadt sehe, wie geht's denen eigentlich? Ne? Dann, also so das Thema Barrierefreiheit hat mich dann sozusagen gereizt als Thema. Da will ich natürlich Informationen aus erster Hand haben. So, und dann habe ich gedacht, könnte man auch wieder so ein Stammtischgespräch machen. Aber nach unserem Vorgespräch, muss ich ganz ehrlich sagen, habe ich erstmal gemerkt, ja, was das für ein großes Thema ist. Und deshalb möchte ich das auch ganz persönlich mit dir und möchte mich da auch schon mal ganz persönlich bei dir auch bedanken, dass du uns da einen Einblick gibst heute auch in deinen Alltag und in diese veränderte Lebenssituation. Weil du hast ja gerade schon gesagt, du bist querschnittsgelähmt und das Ganze ist jetzt so 11, fast 12 Jahre schon her. Du warst mitten im Leben, warst hier immer in Hahn, du kennst also Hahn eben auch sozusagen als diejenige, die nicht im Rollstuhl sitzt und hattest einen Unfall.
Genau, ich hatte einen Reitunfall.
Und du hast im Vorgespräch auch gesagt, du hast direkt gemerkt, da ist jetzt auch was Schlimmes passiert.
So ist das gewesen. Ich bin vom Pferd gefallen. Also ich war mit meiner Stute und meiner Freundin, die auch auf ihrem Pferd unterwegs war, in einem kalten Januartag 2014 im Hildener Stadtwald spazieren sozusagen. Also wir sind spazieren ausgeritten. Und dann hat sie mich, weil wir uns nicht einig waren, wer was wollte. Sie wollte was anderes als ich. Und dann hat sie mich kurzerhand runtergebuckelt. Und da kann ich mich auch noch wirklich dran erinnern irgendwie. Ich kann mich noch daran erinnern, wie ich von dem Pferd runtergefallen bin, sozusagen als Rolle vorwärts über ihren Kopf drüber, nach vorne. Und wie ich dann auf dem Boden aufgekommen bin und sofort irgendwie zu meiner Freundin sagte, ich spüre meine Beine nicht mehr. Mhm. Da war mir sofort klar, was passiert war. Irgendwie.
Mhm.
Ja.
Also da war klar, da ist auf jeden Fall was Schlimmes passiert. Aber dass sich jetzt dein Leben schlagartig verändert hat, der Gedanke, den hat man doch dann auch nicht in der Situation wahrscheinlich.
Nein,
oder?
Natürlich nicht. Man liegt da und hat fürchterliche Angst und ich bekam auch nicht gut Luft. Ich habe irgendwie kaum Luft bekommen und ja, meine Freundin hat dann, die war auch, beziehungsweise das ist sie ja immer noch, Ärztin, die hat dann sofort irgendwie die Rettung gerufen. Das kam, die kamen auch echt alle total schnell. Erstmal kam, ich weiß allerdings nicht, wie der Krankenwagen das geschafft hat, da ins Unterholz zu kommen, weil wir waren ja auf dem Reitweg unterwegs und da lag ich ja dann auch. Also ich lag jetzt ja nicht da irgendwo so, dass man da mit dem Auto einfach hätte hinkommen können. Also wie die das geschafft haben, das weiß ich nicht. Und die haben dann irgendwie auch, das weiß ich auch noch sofort gesagt, Hubschrauber. Nee, gar nicht, stimmt nicht. Dann kam erst noch die Ärztin und die hat dann sofort gesagt, Hubschrauber irgendwie. Und dann haben die mich, hat sie mir gesagt, sie würde mich jetzt irgendwie schlafen legen und dann habe ich ihr, das weiß ich auch noch, habe ich ihr erlaubt, meine Jacke aufzuschneiden, weil die wollte, mussten ja an meine Arme ran. Das weiß ich alles noch und dann war ich halt weg. So, und dann haben die mich zur Kaserne gefahren, zur Hildener Kaserne. Da hat dann der Hubschrauber gelandet und der hat mich dann nach Duisburg in die Unfallklinik gebracht. Die haben da ja eine extra Querschnittstation auch.
Mhm.
Ja. Und aber diesen Gedanken, dass mein Leben sich jetzt so schlagartig ändert, das hat man natürlich in so einer Situation nicht, sondern da ist erstmal der Körper auf Alarmbereitschaft und wahrscheinlich irgendwie im Überlebensmodus, könnte ich mir gut vorstellen.
Und da muss man sich das so vorstellen, Sandra, du bist dann irgendwann wach geworden da in Duisburg, in dieser Klinik. Und dann hatten die wahrscheinlich schon Untersuchungen durchgeführt. Hast du dann direkt eine Diagnose bekommen von den Ärzten oder hast du dann erstmal diese ganzen Untersuchungen noch mitbekommen?
Nee, ich glaube, das war im Hubschrauber. Das war nicht im Hubschrauber. Das kann sein, dass das irgendwo schon in der Klinik war, im OP-Saal oder irgendwie. Ich kann mich erinnern, dass ich einmal kurz die Augen aufgemacht habe und irgendwie Lampen über mir waren und dann jemand zu mir sagte, Frau Hubo, wir müssen Sie operieren. So, und dann bin ich wieder aufgewacht, das war an einem Sonntag dieser Unfall und dann bin ich montags morgens auf der Intensivstation wieder aufgewacht und dann kam auch direkt ein Arzt und hat mir halt erklärt, was passiert ist, also was bei mir war irgendwie, dass es nicht so schlimm gewesen ist, meine Verletzung, wie sie befürchtet haben irgendwie, also sie hätten halt gedacht, dass mein Rückenmark gerissen war, weil ich zwei Brüche an der Wirbelsäule hatte, einen Berstungsbruch und einen normalen Bruch an zwei Brustwirbeln. So knapp unterhalb der Brust eigentlich, also Mitte Wirbelsäule. Und ich war dann halt wach und dann hat er mir das halt so ein bisschen erklärt und gesagt, war aber so, das Rückenmark ist halt nicht gerissen, sondern nur gequetscht. Was aber im Endeffekt auch jetzt ist egal. Es ist egal, ob das reißt oder quetscht. Eine ist nicht weniger gut oder schlimm als das andere. Und dann hat er gesagt, irgendwie ist alles, wie gesagt, war alles nicht so dramatisch von der Verletzung, wie wir dachten. Aber die OP war halt ziemlich kompliziert. Und wir sprechen jetzt hier von einer Querschnittsymptomatik. Und dann hat er halt gesagt, ich solle mal versuchen, meine Füße zu bewegen oder die Zehen. Und das habe ich dann versucht und da tat sich halt nichts. So.
Mhm.
Ja, und dann hat er, das weiß ich auch noch, dann hat er mir gesagt, dass sie müssen jetzt sich darauf einstellen, erstmal lange Zeit hier zu bleiben, also ein paar Monate. Wie lange das ist, das wird sich dann halt im Laufe der Monate zeigen. Und es kann auch, können Funktionen zurückkommen, aber ob das so ist und wann das so ist, das kann keiner sagen. Ja.
Ja, und was geht einem da so durch den Kopf? Nimm uns mal da so mit, wenn man so eine Diagnose bekommt. Also du warst mitten im Leben, ganz normal, ganz normaler Alltag, du setzt dich aufs Pferd, hast den Unfall und wachst in der Klinik auf und die sagen, ja, querschnittsgelähmt.
Mhm.
Da kommen auch noch andere Einschränkungen auf sie zu.
Ja, das haben die noch nicht mal so gesagt, da kommen andere Einschränkungen. Das hat sich dann so, das merkt man ja ziemlich schnell, dass das so ist. Also die haben mich dann an diesem Tag direkt auf die normale Station geschoben, irgendwie am Vormittag oder so. Und dann waren die nächsten Tage, weil ich halt, das war halt eine ganz große Operation. Man hat mir dann so einen Stabilisator, so ein Fixateur nennt sich das, so ein Fixateur an die Wirbelsäule gemacht, damit die wieder heilen kann, mit die Brüche wieder heilen können. Und die erste knappe Woche war nur geprägt von starken Schmerzmitteln. Ich glaube, das waren Opioide oder so, weil ich bin wirklich immer wieder sofort weggedämmert. Wenn es zu weh tat, hat man mir wieder was gegeben. Und dann habe ich auch irgendwie echt wie so kleine Filme bin ich gefahren. Das weiß ich alles noch. Ja, meine Freundin war da, die saß bei mir am Bett dann. Täglich kam meine Familie, also die ich so zugelassen hatte. Ich wollte auch erstmal gar nicht so viel sehen. Und also das war erstmal alles sehr, sehr schmerzintensiv und schmerzbelastend irgendwie. Und die ersten Tage, ja, man fällt einfach, also zumindest war es bei mir, in ein total seelisches Loch auch.
Bekommt man denn da psychische Unterstützung? Also kommt da ein Psychologe mal vorbei und hilft einem?
Der kam. Weiß aber nicht, ich glaube, der kam nur einmal die Woche. Weiß ich gar nicht mehr so genau. Ich habe dann halt selber erstmal dafür gesorgt, dass ich mindestens zweimal am Tag Besuch bekommen habe, als es mir so einigermaßen wieder ging, weil sonst hätte ich das nicht geschafft. Also da so rumzuliegen, ohne dass irgendwie Leute bei mir waren. Ich weiß, die ersten Nächte bin ich auch immer, ich habe wach gelegen, ich hatte Schmerzen, ich habe darauf gewartet, dass der die Nacht endlich zu Ende ging. Dann habe ich irgendwie auch mal gemeckert bekommen. Ich glaube, es liegt so sofort nach der ersten Nacht ich habe den Pfleger immer, das war der Stationspfleger, ich habe den immer Oberschwester Hildegard genannt von der Schwarzwaldklinik, weil der war so doof irgendwie. Also ich habe das nicht zu ihm gesagt, sondern für mich war das Oberschwester Hildegard, so ein ganz blöder, strenger Kerl. Der hat mit mir gemeckert, weil ich in der Nacht zu oft geklingelt habe, aber mir ging es halt echt total schlecht. Und da habe ich mir aber nicht gefallen lassen. Das weiß ich auch noch, ich habe ihm dann Kontra gegeben und habe mich beschwert, dass man sich ein bisschen besser um mich kümmern müsse. Also so, ich lache jetzt darüber, es war nicht lustig damals, war es wirklich nicht. Ja, und dann ist das so irgendwie alles seinen Weg gegangen. Man bekommt dann täglich Physiotherapie, man bekommt Alltagstraining, dass man lernt, sich anzuziehen. Irgendwann nach zwei Wochen oder so werden die Fäden gezogen da hinten. Irgendwann habe ich mich auch mal das erste Mal getraut, da hinzufassen, wo ich eigentlich nichts mehr spüre, weil halt da, wo gebrochen ist, ab da habe ich keine Sensibilität mehr auf der Haut. Also das ist jetzt normal, aber ganz am Anfang, wenn ich dann, ja, stell dir vor, irgendwie, das ist so wie so eine Rückenmarksanästhesie, man spürt dann einfach nichts mehr. Ne? Und das war schon, auch meine Beine Hand zu haben irgendwie, das waren alles riesige seelische Herausforderungen. Und das war keine einfache Zeit, das kann ich nicht sagen.
Ja, und irgendwann kommen die dort an und sagen so, gucken Sie mal, Frau Hohe, das ist Ihr Rollstuhl. Da üben wir jetzt mal.
Ja, genau. Der kam auch relativ schnell. Ich weiß nicht, vielleicht nach zwei Wochen oder so wurde ich aufgesetzt.
War das denn so der Moment, wo du sagst, das ist jetzt mein neues Leben? Also war es dir da klar?
Nee. Nein, erstmal ist man ja, ich sag mal, wenn so die erste Schock vorbei ist, dann wartet man ja erstmal darauf, ob noch was zurückkommt.
Also das Prinzip Hoffnung hattest du da noch.
Ja, das ist ja auch, wie gesagt, die haben ja auch gesagt, es kann was zurückkommen, aber wann was kommt und ob was kommt, das kann man nicht sagen. Und die erste, die mir eigentlich irgendwie auch relativ schnell gesagt hat, dass sie nicht glaubt, dass da noch was zurückkommt, war meine Physiotherapeutin. Das weiß ich noch, ich bin dann immer wieder in Löcher gefallen. Ich habe dann geweint, ich habe so viel geweint. Und auch als ich nach 6 Monaten zu Hause war, das weiß ich auch noch sehr genau, in einer
nach neuen... 6 Monaten?
Ja, ich war 5 Monate in der Unfallklinik und dann noch 1 Monat in Anschlussheilbehandlung in Bad Godesberg in der Reha.
Das ist eine verdammt lange Zeit, oder?
Das ist lang, es geht aber noch viel länger. Es gibt Menschen, die sind 1,5 Jahre da, weil das soziale Umfeld nicht passt, weil die keine neue Wohnung finden und man wird tatsächlich erst nach Hause geschickt, die schmeißen einen erst raus aus der Klinik oder aus der Reha, wenn man zu Hause alleine klarkommt.
Das wäre jetzt nämlich auch mal eine Frage gewesen. Du musst ja da irgendwann gelegen haben oder gesessen haben im Rollstuhl und sagen, ja, was mache ich jetzt? In meine Wohnung kann ich ja vielleicht gar nicht mehr.
Nee, ich wäre da reingekommen schon noch, aber ich wäre nicht mehr ins Bad gekommen. Also in die Wohnung so wäre ich schon noch reingekommen. Ja.
Wie geht das dann? Hast du dann deine Familie beauftragt? Wir müssen eine neue Wohnung suchen? Oder
ja, wir haben alle gesucht. Ich weiß noch, dass meine Familie, glaube ich, bis zum Bürgermeister gegangen ist, weil Hahn nämlich keine rollstuhlgerechte Wohnung zur Verfügung hat. Es war nichts zu machen irgendwie. Also das ist ein ganz, ganz riesiges Problem. Rollstuhlgerechte Wohnungen. Ne? Also man darf da auch, oder man muss unterscheiden, wenn manchmal so Wohnungen angeboten werden, wo dann steht barrierefrei. Eine barrierefreie Wohnung ist aber noch längst nicht eine Wohnung, wo man vielleicht als querschnittgelähmter Mensch oder auch als Mensch, der im Rollstuhl sitzt, der MS hat oder so, der halt eigentlich auch wie gelähmt ist, zurechtkommt. Ne? Also man kommt dann vielleicht barrierefrei über die Türschwelle in die Wohnung rein und es ist vorne keine Treppe. Das heißt aber nicht, dass man in der Wohnung zurechtkommt. Ja, und dann haben meine Eltern zufälligerweise hier eine Wohnung gefunden, die zum Kauf stand. Und die haben mir dann hier eine Wohnung gekauft, die im Hochparterre war. Mein Stiefvater hat die dann zusammen, also mein Stiefvater hat gebaut und dann habe ich ja auch noch einen Vater. Also die Familie hat schon sich darum gekümmert und mein damaliger Freund auch, die haben mir dann, der war Handwerker, die haben mir dann hier die Wohnung so weit umgebaut, dass ich hier alleine reinkomme. Aus einem Garten eine Terrasse gemacht, weil über Wiese fahren ist mit dem Rollstuhl auch eigentlich nicht möglich. Also es ist eine Gartenwohnung gewesen. Die Wiese, die war abschüssig, die ging bergab. Da wurde mir dann eine richtige Terrasse hingebaut und das Gartenhaus wurde von unten nach oben gesetzt. Und einen gebrauchten Lift haben wir gekauft, den haben sie mir hier dann hingebaut. Also als ich nach 6 Wochen aus der Reha kam, beziehungsweise aus der Klinik, dann aus der Reha nach 6 Monaten, konnte ich in diese neue Wohnung. Und dann war ich hier drin. Dann war man auch für mich in meiner Abwesenheit aus der alten Wohnung in die neue gezogen mit meinen ganzen Sachen. Ich kam also hier rein und hier stand ein Bett und alles in Kartons. Mhm. Da stand ich dann in meinem neuen Leben. Mhm. Das weiß ich auch noch. Und ich habe hier erstmal ganz oft morgens am Küchenfenster im Rollstuhl gesessen und habe mir die Leute draußen angesehen, die da zu Fuß lang gingen. Und mein Kopf hat immer gefragt, wann ist es vorbei? Wann wird wieder alles normal? Also bis man realisiert, dass das Leben anders ist, das dauert. Mhm. Das geht so schnell nicht.
Wie hast du dich denn nach dem Unfall emotional dann wieder aufgerichtet? Weil du warst damals schon selbstständig, ne? Also mit dem Business, was du ja heute immer noch anbietest. Ja, ne? Genau. Verlinkt man natürlich auch in den Shownotes. Ja. Sag nochmal ganz kurz, das ist Mediengrafik oder Grafik.
Mediengestaltung. Mhm. Genau. Ich war damals schon freiberuflich tätig und ja, ich war dann erstmal 18 Monate wirklich krankgeschrieben. Ne? Das konnte ich nicht arbeiten. Ich habe dann zwischendurch immer mal so Kleinigkeiten gemacht, aber das hat so lange gedauert. Und dann habe ich so langsam mit einem meiner alten Kunden, einer großen Versicherung, die dann auch wieder Aufträge für mich hatten. Ne? Die haben auf mich gewartet, beziehungsweise haben natürlich solange die Jobs anderweitig vergeben, aber ich habe dann wieder Arbeit gehabt. Und so habe ich mich da langsam wieder reingefuchst, emotional aufgebaut. Ja, das hat ein paar Jahre gedauert und manchmal ist es immer noch scheiße. Das ist einfach so. Und dann bin ich auch erstmal wieder zu einer Therapeutin gegangen.
Gab es auch Menschen in deinem näheren Umfeld, die dir geholfen haben oder die besonders Kraft gegeben haben?
Es haben mir ganz viele Leute geholfen. Eine meiner Freundinnen kam, die war Krankenschwester und kam an ihrem freien Tag und hat mir 5 Gerichte vorgekocht, die wir dann eingefroren haben. Die hat gekocht. Heute koche ich natürlich selber, aber damals war das alles nicht so. Da habe ich auch beim Einkaufen irgendwie nichts aus dem Einkaufswagen rausbekommen, weil der viel zu tief war und ich mich noch gar nicht so, also diesen normalen klassischen Einkaufswagen, ich kam da kaum mit der Hand rein irgendwie. Das ist natürlich heute alles nicht mehr so. Heute lebe ich ganz selbstständig, gibt natürlich Dinge, die kann ich nicht, man fuchst sich so weit dann wieder ins neue Leben rein, dass man eigentlich die Dinge, die jetzt nicht mit Laufen oder Stehen oder schwer heben oder so zu tun haben, irgendwie alle hinbekommt.
Also sehr beeindruckend fand ich zum Beispiel auch, dass du mir im Vorgespräch auch gesagt hattest, dass dein damaliger Freundeskreis heute auch noch dein Freundeskreis ist, ne? Dass der weiterhin da ist. Ne? Das ist heutzutage auch, ehrlich gesagt, keine Selbstverständlichkeit, ne? Dass die einem bei solchen Schicksalsschlägen, na, also wir sehen das bei Krankheiten, ne? Also wir haben insbesondere hier im Freundes- und Bekanntenkreis einige auch mit Krebserkrankungen. Und da hat sich der Freundeskreis teilweise drastisch verkleinert.
Ja, schade ist das.
Ja. Klar. Aber deshalb finde ich es toll, dass du dieses Netzwerk hast, was dir in dieser schweren Situation auch so pragmatisch geholfen hat. Ne? Du hast das ja mit der Wohnung geschildert, mit dem Umzug geschildert, so mit dem Kochen geschildert. Und das sind ja dann auch manchmal so diese kleinen Alltagsdinge, die dann auch einfach helfen. Ne?
Also so ein paar, ich sag mal so, es ist ja im Leben so, Leute kommen und gehen oder Freunde und Bekannte kommen und gehen. So war das bei mir natürlich auch. Mhm. Ich würde aber sagen, also ich habe damals natürlich, weil ich da ja im Stall sehr aktiv war, viele Pferdefrauen gehabt, mit denen ich so Kontakt hatte. Das ist so ein bisschen zurückgegangen, weil ich natürlich nicht mehr im Stall bin. So, aber ich habe eine meiner besten Freundinnen, die ist aus dem Stall. Das kann ich so sagen. Und mit der war ich eigentlich damals noch gar nicht so dick, aber das hat sich im Laufe der Zeit irgendwie so ergeben. Mhm. Und ich habe halt auch neue Leute dazu gewonnen, also ne, die ich damals noch nicht kannte, die heute zu meinem Freundeskreis zählen. Und meine beste Freundin, die ist geblieben. Eine ganz alte beste Freundin aus Schulzeiten ist wieder dazugekommen. Also ja, so war das eigentlich.
Mhm. Ja, wie gesagt, finde ich ganz toll und finde ich auch ganz, ganz wichtig, ne, dass die Menschen ja auch dann da sind, ne, wenn man sie braucht. Ne?
Es ist auch heute noch so, auch in meiner Nachbarschaft, das muss ich auch mal ganz klar so sagen, ich habe total tolle Nachbarn um mich herum, wenn ich irgendwas habe. Und ich frage irgendwie jemanden, wenn er nicht gerade bei der Arbeit ist und nicht kann oder so, das ist halt so, ne? Also wenn die zu Hause sind, die sind immer alle sofort zur Stelle. Mhm. Und ich bin manchmal schon so, dass ich mir denke, oh Mensch, jetzt musst du schon wieder da klingeln oder musst du schon wieder dem, der oben wohnt, eine WhatsApp schreiben. Also es ist mir manchmal schon unangenehm, obwohl ich halt eigentlich gar nicht so viel brauche. Dennoch ist es unangenehm, wenn man dann zum dritten Mal fragen muss, kannst du mir mal eben einen Wasserkasten aus dem Auto holen oder so, ne? Zum Beispiel einfach nur.
Ja, das sind also die ganz banalen Sachen wahrscheinlich dann, ne?
Genau, ganz banale Sachen, aber die Leute, die helfen. Also, und auch wenn ich draußen unterwegs bin, wenn ich aus dem Auto aussteige oder einsteige, da werde ich so oft gefragt, ob ich Hilfe brauche. Wenn ich einkaufen bin und ich quatsche die Leute dann auch einfach an, ne? Weil man kommt halt oben nirgendwo dran, wenn was im Regal oben ist. Ich warte dann immer, bis jemand vorbeikommt und können Sie mir mal bitte helfen? Ich brauche das und das da oben und natürlich wird geholfen.
Machst du das hier in Hahn? Kaufst du in Hahn ein oder fährst du in andere Städte?
Ich kaufe eher im seltenen Fall hier in Hahn ein. Also ich kaufe im Biomarkt in Wuppertal ein.
Ah ja.
Und ich kaufe in Hilden ein, da wo der große Parkplatz ist und der Discounter und der etwas hochpreisigere Laden und der Drogeriemarkt und die Apotheke, in die ich eigentlich so gut wie nie reingehe und auch der Blumenmarkt direkt da sind. Und da kann ich natürlich dann auf dem Rollstuhlparkplatz parken und habe alles in einem. Aber eigentlich hole ich mein Hauptessen im Biomarkt in Wuppertal. Da fahre ich dann
im Auto. Fährst im Auto, ne? Genau. Ja. Da sieht man ja schon, dass du deinen Alltag wuppst, also hast ein entsprechendes Auto, das umgebaut ist, mit dem du mobil bist.
Ja.
Jetzt habe ich aber gesagt, eingangs, du warst ja quasi schon immer in Hahn. Du hattest mal einen Ausflug nach Düsseldorf und nach Wuppertal, aber du bist ja als Kind und Jugendliche eher groß geworden in Hahn, bist dann mal zwischenzeitlich ausgeflogen, wieder zurückgekommen, hattest dann deinen Unfall. Jetzt kennst du also Hahn, sagen wir mal, aus unbeschwerten Zeiten, wo man einfach über den Bürgersteig geht oder mit dem Auto fährt und sich eigentlich gar keine großen Gedanken macht. Das ist einfach so. Ne? Man fährt da lang oder geht da lang und alles ist gut.
Ja.
Dann warst du jetzt wieder in Hahn mit dem Handicap, im Rollstuhl. Wie hast du dann auf Hahn geschaut? Also die Wohnung haben wir ja gerade schon gesagt. Das war schon mal eine Katastrophe, weil das Angebot viel zu gering ist.
Ja.
So, jetzt hast du ja gesagt, fahre ich mal raus. Ich sage mal gehen, also sorry.
Ich sag das aber auch. Ich sage auch, ja, ich sage auch, ich fahre mit dem Auto oder ich gehe zu Fuß. Das sage ich immer. Ich bin zu Fuß in der Stadt. Weil so, wenn dann jemand fragt, fährst du mit dem Auto, sag ich, nee, zu Fuß. Also das ist.
Aber wie hast du dann auf deine Stadt geguckt? Hast du die dann auch wiedererkannt oder war die da plötzlich neu zu entdecken? Im positiven Sinne, was wahrscheinlich nicht positiv war.
Nö, ich habe die schon wiedererkannt. Also mir war ja klar, Hahn ist bergig und ich brauche irgendwie eine elektronische Unterstützung und habe dann meinen neuen Rollstuhl. Man kriegt ja dann erstmal so einen Leihrollstuhl aus dem Krankenhaus, bis dann der neue angepasste Rollstuhl irgendwann geliefert wird. Und den habe ich aber gleich mit so einer E-Unterstützung in den Rädern bestellt, weil ich halt wusste, sonst komme ich hier nicht zurecht. Und da bin ich dann halt in Hahn mit zurechtgekommen. Bergauf, bergab.
Auf den Gehwegen dann, ne? Oder?
Auf den Gehwegen, beziehungsweise eigentlich doch eher auf der Straße. Also wenn man eine Rollstuhlfahrerin auf der Straße fahren sieht, dann kann man immer davon ausgehen, dass ich es bin. Weil die Bürgersteige, das ist aber überall so, die sind ja alle abschüssig zur Straße, damit das Regenwasser abfließt. Und das ist für den Rollstuhl total doof. Außerdem sind mir die Leute immer im Weg. Ich habe mittlerweile nicht mehr diesen Rollstuhl, sondern so ein Rollstuhlzuggerät von meinem anderen Rollstuhl. Das ist wie, da gibt man so Gas wie beim Mofa, ne? Und das fährt auch relativ schnell. Und meistens fahre ich auf der Straße. Die ist nämlich glatt, die hat keine Pflastersteine, die hat kein Bordsteinpflaster, so wie das manchmal ist irgendwie. Die Straßen sind glatt, da kann man halt ganz normal und einfach fahren. Mhm. So, also eher Straße als Bürgersteig.
Gut, das klingt jetzt erstmal so für mich, ach ja, dann ist ja alles soweit in Ordnung. Ja, und dann hast du ja gesagt, dass du, wenn du dann solche Fahrten in die Stadt machst, auch irgendwie so überlegen musst, okay, so vom Timing her, wir sprechen ja heute ganz offen, also zum Beispiel mit einem Toilettengang, dass das gar nicht so leicht ist, weil du hast ja gesagt, eigentlich ist das so wie eine, als wäre man narkotisiert im unteren Körperbereich. Ja. Sprich, man merkt auch gar nicht, wenn sich die Blase meldet, ne? So habe ich es verstanden.
Ja, das ist richtig.
So, genau. Das heißt, du musst dann irgendwie so ein bisschen auf die Uhr gucken und sagen, so, bevor es losgeht, gehe ich nochmal.
Ja.
Und dann habe ich so und so viel Stunden Zeit und dann weiß ich, dann ist die Blase voll, dann müsste ich eigentlich wieder eine Toilette haben. Und das ist in Hahn, glaube ich, auch nicht so leicht, ne?
Das ist unmöglich.
Unmöglich sogar?
Okay. Ja, weil ich wüsste nicht, wo ich hier eine wirklich rollstuhlgerechte Toilette habe, wo es auch wirklich stimmt. Ne, weil man muss, das ist natürlich aber auch, es ist vielleicht so ein bisschen undankbar, weil jedes Handicap hat ja so seine anderen Herausforderungen oder auch hier so jeder Rollstuhlfahrer. Ich habe halt kaum Oberkörperstabilität, ich brauche halt eine richtige Rückenlehne irgendwie und die meisten Toiletten haben das halt nicht. Die meisten Toiletten sind niedriger, als meine Sitzfläche vom Rollstuhl hoch ist. Also das würde ich alleine gar nicht hinkriegen, ne? Dann auf die Toilette überzusetzen und wieder zurück. Das würde ich gar nicht hinkriegen. Also eigentlich muss ich immer gucken, dass ich entweder dann nichts trinke, damit ich halt lang genug durchhalten kann. Oder ich muss dann nach Hause fahren.
Ja, und du hast mir, glaube ich, auch gesagt, im Schwimmbad zum Beispiel. Mhm. Du schwimmst ja gerne.
Ja.
Und wir haben ja Gott sei Dank hier ein Schwimmbad in Hahn, aber die haben auch keine behindertengerechte Toilette, ne?
Nee, ich glaube aber, die ist gerade irgendwie im Bau. Irgendwie war da was, dass da irgendwas gebaut werden sollte. Aber das Hahner Hallenbad, das hat zwar einen Rollstuhllifter, die können einen da ins Wasser liften. Und die haben auch, weil ich da ein paar Mal schwimmen war, extra für mich so einen Duschrollstuhl geholt, weil ich ja nicht mit meinem normalen Rollstuhl in die Schwimmhalle rein darf. Mhm. Da gibt es dann so einen Duschstuhl, sowas habe ich zu Hause hier auch. Da muss man sich dann draufsetzen und kann dann damit im Badeanzug dann in die Schwimmhalle rein. Aber ansonsten, die haben, was so die Umkleide angeht und halt auch die Toilette, das ist da alles ja sehr, sehr altmodisch noch.
Ja, und das verstehe ich gar nicht. Ne? Wir leben so im Jahr 2025. Alle reden über die neue Sensibilität in der Sprache und so weiter und so fort. Ja. Und also auch wenn man jetzt vielleicht nicht ganz viele Rollstuhlfahrerinnen und Rollstuhlfahrer in Hahn sieht, aber ich hatte ja mal gegoogelt, wie viele Rollstuhlfahrer es so bundesweit gibt, ne? Und so im Verhältnis kommst du dann irgendwie so auf Hahn auch auf 100, 200 Rollstuhlfahrerin, Rollstuhlfahrer, die es ja eigentlich geben müsste, die sie aber vielleicht aus den Gründen gar nicht hier in der Innenstadt aufhalten, ne? Weil die sagen, ja, nee, wenn ich mal Toilette muss, habe ich nichts. Oder halt auf der Straße fahren kann ich nicht, weil mein Gerät vielleicht nicht schnell genug ist. Es gibt ja auch ganz viele, die so handbetrieben sind, ne? Ja, so, die sind dann eben auf diese Gehwege angewiesen. Da finde ich schon, da könnte man schon, und das war jetzt im Bürgermeisterwahlkampf auch gar kein Thema, so, das wurde überhaupt nicht mal thematisiert, dass man sagt, wir wollen auch mal was hier für Leute mit Handicap machen, außer Bushaltestellen, die alle fleißig umgebaut werden, eben barrierefrei. Aber wenn du sagst, eine Wohnung, die barrierefrei heißt, ist gar nicht unbedingt dann so barrierefrei, wie man das meint. Wie ist das denn mit so einer Bushaltestelle? Also ich weiß, für Sehbehinderte ist da so eine Markierung dann auf dem Boden und angeblich ist das auch ein bisschen höher, dass der Bus, dass man da mit dem Rollstuhl reinfahren kann. Stimmt das so? Fährst du mal Bus?
Ich fahre nie Bus. Ich habe ja auch Ich fahre nie Bus. Also ich bin ganz am Anfang, bin ich mal Bus gefahren, als ich mein erstes Auto noch nicht hatte, das umgebaute. Ja. Da war es immer so, das war eigentlich nie ein Problem. Also lass mich mal dreimal mit dem Bus hin und zurück gefahren sein. Da hat mir der Busfahrer dann hinten so eine Klappe ausgeklappt und dann bin ich da drauf gefahren und dann hat die Klappe wieder eingeklappt. Und dann an meinem Ziel hat er mir die wieder ausgeklappt. Und also das war relativ unkompliziert. Also, aber ansonsten, wie gesagt, da kann ich jetzt nicht so mitreden.
Und wie muss ich mir das vorstellen? Also man rollt an sein Auto heran, macht die Tür auf, setzt sich ins Auto und faltet dann den Rollstuhl zusammen, hieft den irgendwie rein? Oder wie muss man sich das vorstellen?
Da gibt es auch unterschiedliche. Also es gibt Leute, die setzen sich halt in ihr Auto rein und das Auto, das ist ja wie gesagt umgebaut und ich kann den Vordersitz vor- und zurückbauen. Das hat eine Spezialfirma aus Hilden gemacht im Übrigen und die machen das immer super.
Ja.
Ich kann halt den Sitz elektrisch vorne und nach hinten stellen und habe dann noch so ein Bänkchen, wo ich mich zwischendrauf setze. Also das ist dann zwischen dem Autositz und meinem Rollstuhl, damit da die Lücke nicht so groß ist. Und dann bin ich im Auto, dann klappe ich meinen Rollstuhl. Ich habe halt einen Faltrollstuhl, den falte ich dann zusammen. Und dann habe ich hinter meinem Sitz im Prinzip so ein, das nennt sich Ladeboy, ne? Das fahre ich dann auch mit der Fernbedienung raus. Da geht dann hinter mir die Schiebetür auf und dann kommt da was rausgefahren. Dann hänge ich die Griffe vom Rollstuhl da dran und dann wird das wieder reingezogen. Und dann ist er hinter mir.
So. Und beim Aussteigen genau das Gleiche, nur in umgekehrter Reihenfolge, genau, dann richtig. Geht die Klappe wieder auf, der fährt raus, du nimmst ihn, klappst ihn auf.
Ja,
okay.
Es gibt aber natürlich auch viele, viele Rollstuhlfahrer, die Starrrahmenrollstühle haben. Die machen dann die Räder ab vom Rollstuhl und dann ist das ja nur noch so ein kleines Paket, das Gestell vom Rollstuhl, und heben das dann über sich. Da sind die Autos dann wieder speziell anders für ausgebaut. Aber das gibt es auch, das ist mir aber zu umständlich gewesen und ist mir auch zu schulterbelastend.
Dann halten wir mal fest, also du arbeitest in Hahn, du lebst hier in Hahn, gehst woanders einkaufen, gehst ab und zu hier schwimmen?
Nee, ich gehe
auch nicht mehr.
Ich jetzt hier länger nicht mehr schwimmen. Ja, das Wasser ist mir immer so kalt gewesen. Aber ich habe vor, mit zwei Freundinnen jetzt ab demnächst in Düsseldorf schwimmen zu gehen, weil in Düsseldorf die Schwimmbäder, die sind schon. Zumindest, ich weiß nicht, ob es da alle sind, aber es gibt in Düsseldorf halt Schwimmbäder im Benrath und ich glaube Niederheit oder so gibt es noch eins. Die sind wirklich für Rollstuhlfahrer tippitoppi ausgebaut.
Ja. Okay, aber das heißt dann sozusagen, nehmen wir dich jetzt mal als Paradebeispiel, du brauchst halt logischerweise einen Behindertenparkplatz, der ein bisschen breiter ist, so, und am besten in relativ kurzen Abständen diverse Geschäfte, die deinen Bedarf dann abdecken. Du hast jetzt keine Lust, so, ich fahre jetzt mal zum Aldi, sag den Namen jetzt mal, und dann musst du dich wieder ins Auto setzen, musst zum anderen Laden fahren. Das ist für dich vom Aufwand her viel zu anstrengend wahrscheinlich.
Das ist mir einfach total lästig. Ich meine, das ist einfach eine lästige Sache, in das Auto einzusteigen. Also, das geht zwar relativ schnell, dass ich da drin bin, von meinem Rollstuhl auf dem Sitz, aber dieser Ladeboy, der ist relativ langsam und das dauert mir alles zu lange irgendwie. Also es ist einfach lästig. Ne? Ich gehe halt nicht einfach zum Auto, setze mich da rein und fahre los, sondern das dauert halt eine Zeit lang. So, und dann regnet es vielleicht noch. Und bis ich dann da drin bin, dann ist das Auto von innen klatschnass geregnet, gerade jetzt in der Jahreszeit. Also ich gucke schon, dass ich, wenn ich jetzt nicht nur das im Biomarkt kaufe, dass ich dann halt da unten in Hilden einkaufe, wo ich alles beieinander habe.
Ja, total nachvollziehbar, ja, okay. Ja. Was hat sich denn bei dir im Alltag am stärksten verändert? Also einmal die Frage danach, also was hat sich am stärksten verändert und woran hast du dich überraschend schnell gewöhnt?
Am stärksten verändert im Alltag, dass alles komplizierter und umständlicher ist. Mhm. Es gibt wenig Dinge, die ich mal eben so mache. Das ist egal, ob es die Spülmaschine ausräumen ist oder gut, saugen tue ich jetzt nicht mehr, da habe ich so einen kleinen Roboter, der macht das ganz super, aber so, oder ob ich, wenn ich was koche, ist mir total lästig geworden irgendwie, weil ich halt, ja, wenn man auf zwei Beinen ist, hat man die Dinge wirklich schneller erledigt und man ist schneller mal eben 3 Schritte nach vorne oder nach hinten oder hat sich rumgedreht, als mit der in der Küche dann in der schmalen Küche wieder irgendwo gegenzustoßen und irgendwie, ich habe immer so ein Knietablett, man kann ja auch nicht irgendwas in den Händen halten und das irgendwo hinbringen zu Fuß, sondern man muss sich das ja dann auf den Schoß legen, weil man braucht die Hände ja zum Rollen. Man muss ja mit den Händen die Räder antreiben. Das heißt, ich habe dann extra immer so ein Knietablett, das hat so Styroporkügelchen unten drunter irgendwie, das liegt dann immer so auf meinem Schoß, da lege ich dann die Sachen drauf, damit ich die von A nach B transportieren kann. Also das ist alles irgendwie ein bisschen zeitaufwendiger und umständlicher. Was relativ unkompliziert von Anfang an war für mich das An- und Ausziehen. Das mache ich halt auf dem Bett, beziehungsweise Schuhe oder Strümpfe oder jetzt im Winter Stulpen ziehe ich mir halt auch an, wenn ich im Rollstuhl sitze. So, aber das Anziehen, also das eigentliche Anziehen im Bett, so das hat relativ schnell geklappt und das war so relativ unkompliziert eigentlich.
Ich habe jetzt eine ganz, ganz blöde Frage, Sandra.
Ja, jetzt bin ich aber mal gespannt.
Ich sehe dich da so im Norwegen-Pulli sitzen, ne? Und ja, gefühlt hast du so ganz breite Schultern. Entweder liegt das am Pulli oder wird man tatsächlich obenrum dann muskulöser, weil man ja unglaublich viel mit den Armen machen muss.
Also die Schultern, die sind natürlich, das Knochengerüst verändert sich ja nicht. Das bleibt ja so. Aber ich habe natürlich, bevor ich diesen Unfall hatte, nicht natürlich, sondern da war ich relativ schmal gebaut und natürlich sind meine Oberarme jetzt muskulöser und die Schultermuskeln, die könnten noch muskulöser sein. Aber natürlich, das ergibt sich ja automatisch, weil man sich ganz oft stemmen muss, ne? Egal, ob ich jetzt mich auf die Toilette umsetze oder aufs Sofa oder ich stemme mich halt auch am Tag ganz oft hoch, damit ich keine Druckstelle bekomme. Ne? Da muss man nämlich auch immer drauf achten. Man muss sich, weiß ich, sag jetzt mal, ich denke da nicht drüber nach, ich mache das automatisch immer mal kurz im Rollstuhl, so zupf, den Hintern anlupfen, dann wird der kurz durchblutet. Das sind so, man nennt das, glaube ich, Mikrobewegungen, weil sonst kommt kein Blut mehr dadurch und dann hat man eine Druckstelle. Und das ist eigentlich so das Worst Case für einen Rollstuhlfahrer.
Sitzt du denn von morgens bis abends drin oder sagst du, ach, jetzt lege ich mich mal aufs Sofa oder setze ich mich mal in den Sessel oder wenn es die Zeit hergibt? Ne?
Nö, ich habe eben eine Stunde gelegen, bevor wir unseren Termin hatten, weil dann konnte ich auch nicht mehr.
Ach so.
Ich habe halt gearbeitet heute und ich sitze ja den ganzen Tag, die Arme betrifft es nicht und so, diesen Oberkörper, der halt noch Funktion hat, aber der Rest darunter ist halt mehr oder weniger unbeweglich. Also ich sitze ja stumm, der Unterkörper sitzt stumm im Rollstuhl und das ist für den Rücken anstrengend, das ist für den ganzen Organismus total anstrengend und irgendwann am Tag kommt dann bei mir echt so, dass ich so sage, ich kann nicht mehr, ich muss mich jetzt mal hinlegen. Und das habe ich eben gemacht.
Jetzt ist ja der Rollstuhl ein Hilfsmittel, der dich durch den Alltag dann trägt. Ne?
Ja, ja.
Welche technischen Hilfsmittel oder Alltagslösungen machen denn dein Leben leichter oder schöner? Der Roboter wahrscheinlich, der Saugroboter.
Ne? Der Saugroboter, ich könnte ja auch selber saugen, dann wäre mir auch nicht immer so kalt. Ne? So, aber das macht, Saugen macht mich total aggressiv, weil ich habe so einen Schlitten, also ne, so das, was man heute so hat. dieses Teil, was man so mit dieser, da ist ja dann die Röhre an dem Saugstab und dann der Schlitten dahin dran. Und immer wenn ich den hinter mir hetze, das ist schon umständlich. Und dann knallt der irgendwie immer gegen die Wände oder bleibt im Türrahmen hängen und macht mich total aggressiv. Also saugen, da wird mir zwar warm bei, aber ist nicht gut für die Seele. Da kriege ich immer Wut. Also der Roboter, ja, der Roboter. Also meine wichtigsten Hilfsmittel sind eigentlich meine Rutschbretter, damit ich mit über diese Rutschbretter von A nach B übersetzen kann, also ne, aufs Sofa oder aufs Bett oder wieder zurück.
Vielleicht der eine oder andere kann sich das jetzt vielleicht vorstellen, ein Sitzbrett, ja. Ich jetzt nicht so. Das heißt, da ist jetzt das Sofa oder der Sessel. Ja, genau. Hier sitze ich im Rollstuhl. Das heißt, dann habe ich so ein Brett, das das Sofa mit dem Rollstuhl verbindet und man rutscht dann darüber oder wie muss man sich das vorstellen?
Ich platziere mich dann, ich muss dann den Rollstuhl so ein bisschen anwinkeln. Der Reiter würde jetzt sagen, die Hinterhand rumnehmen. Und dann, dass der Rollstuhl halt zu einem gewissen Winkel zum Bett oder zum Sofa steht. Und dann habe ich so ein Brett, das schiebe ich mir so ein bisschen unter den Popo und rutsche dann im Prinzip auf dem Brett, über das Brett aufs Sofa. Das schont die Schultern. Ne? Da muss ich mich nämlich nicht stemmen und ist viel einfacher.
Jetzt komme ich wieder. Ist das so eine, ist das eine Erfindung von dir oder ist das wirklich üblich?
Nein. Das ist, das kann man, das kann man. Es gibt ganz viele unterschiedliche Rutschbretter. Kann man ja, wenn es einen interessiert, googeln. Dann kann man einfach irgendwie Rollstuhl, Transferbrett oder so eingeben. Und da gibt es unglaublich viele, viele unterschiedliche. Die haben auch alle Hilfsmittelnummern oder die meisten. Das kriegt man alles von der Kasse bezahlt.
Mhm. Also die das macht ja total Sinn, dass das total einen praktischen Mehrwert bietet, ne?
Absolut. Also das Rutschbrett ist ganz wichtig. Ja, der Duschrollstuhl ist wichtig. Meine Greifzangen sind wichtig. Der Fensteröffner, mit dem ich meine Küchenfenster öffnen kann. Ich komme nämlich so nicht an die Griffe dran. Ein Stehrollstuhl habe ich noch, da kann ich mich drin hinstellen. Kann ich aber gerade nicht, weil mein höhenverstellbarer Schreibtisch kaputt ist. Und der fährt zwar hoch, aber manchmal nicht mehr runter. Und das ist mir dann zu heikel. Ich muss mir erstmal einen neuen besorgen.
Aber wie geht das? So bist du dann da so eingeschnallt dann oder so aufgehangen dann quasi, oder?
Ja, ich hab dann so Pilotten vorne an den Knien, damit die sich nicht durchdrücken und habe einen Gurt um den Bauch. Und dann kann ich mich mit diesem Rollstuhl hinstellen. Der hat dann so Möglichkeiten, dass ich mich damit so peu à peu hoch in die Höhe bewegen kann.
Ist das angenehm? Klingt jetzt nicht so richtig angenehm.
Also das Angenehmste ist Liegen. Ist das auf dem Rücken liegen, ist das angenehmste. Mhm. Und das Stehen, tja, angenehm. Das ist schon manchmal ganz gut, dass man mal aus dieser sitzenden Position rauskommt, ne? Und auch die inneren Organe mal wieder in ihre, so nicht, dass die mal wieder fallen, also so nach unten fallen irgendwie. Also das ist eigentlich schon ganz angenehm.
Und wie lange kann man da so drin stehen?
Wenn man es regelmäßig macht, was bei mir nicht zutrifft, dann kann man da schon irgendwie, weiß ich nicht, eine Stunde oder so drin stehen.
Ah doch, ne?
Ja, und dann, man kann sich auch immer mal wieder hinsetzen, dann kann man sich wieder hinstellen. Also eigentlich kann man da schon den ganzen Tag drin verbringen und sich immer mal wieder hinstellen. Der ist nur so ein bisschen klobiger und deswegen benutze ich den so im Alltag, wenn ich jetzt nicht gerade hier bin und arbeite, sondern hier in der Wohnung unterwegs bin und Dinge mache, benutze ich den nicht so gern, weil der halt natürlich, der muss mich ja, da muss ich ja drin stehen können. Also das ist jetzt nicht so ein kleiner Aktivrollstuhl wie der, in dem ich sitze. Mein höhenverstellbarer Betteinlegerahmen, damit ich mir die Matratze immer so hochstellen kann, dass ich halt gleich mit dem Rollstuhl bin.
Ja, ja.
Die Klötzchen unter meinen Sofafüßen, damit auch das Sofa die richtige Höhe hat, weil das ist ja sonst auch viel zu niedrig. Meine Toilettensitzerhöhung, damit auch die Toilette die richtige Höhe hat, weil bergauf rutschen ist schwierig, ne? Also beim Transfer muss man halt immer total aufpassen, dass man nicht aus dem Rollstuhl fällt, weil dann bricht man sich ganz schnell was.
Das ist ja auch das Problem bei den sogenannten Behindertentoiletten, ne?
Ja, total. Deswegen, also ohne Hilfe kann ich da nicht drauf gehen. So, und was natürlich auch noch ein ganz wichtiges Hilfsmittel ist mein Rollstuhlzuggerät.
Klar.
Das ist eigentlich so mit das wichtigste Hilfsmittel. Und mein
Handbike. Dein Auto, ne?
Mein Auto, mein Handbike. Ich habe halt auch noch ein Fahrrad. Man nennt es Handbike, weil ich fahre ja mit den Händen. Ich kurbel mit den Armen und nicht mit den Beinen. Das ist mir ganz wichtig. Und ja.
Aber das ist ja schon ein ganzes Potpourri an Dingen. von denen unser eins und du ja wahrscheinlich vorher auch nie im Leben gehört hat. Was ja total sinnvoll ist, wenn man ein Fenster aufmachen will und man sitzt da unten, dass man da irgendein Hilfsmittel braucht. Genau. Ja, macht man sich ja so im Alter gar keine Gedanken drüber.
Nee, ich habe jahrelang immer eine Greifzange genommen, aber das ist halt, die ist dann irgendwann immer kaputt gegangen und dann musste ich mir wieder eine neue bestellen. Und irgendwann hat es bei mir mal Klick gemacht und ich habe mal irgendwie, weiß ich nicht, Fensteröffner eingegeben oder so. Und dann kam das und hat auch eine Hilfsmittelnummer, wird halt auch von der Kasse bezahlt. Mhm. Den habe ich jetzt.
Mhm. Was mich auch noch interessiert, Sandra, das ist so ein bisschen so dein Umfeld. Du hast ja schon gesagt, so wie dich deine Freunde, deine Familie unterstützt haben. Aber dazu gehören ja auch Fremde, hast du vorhin auch gesagt. Ne? Die sind im Regelfall auch hilfsbereit, wenn man sie anspricht. Was wünschst du dir denn so im Umgang mit dir?
Als allererstes würde mir jetzt einfallen, dass man mich nicht mehr fragt, geht's? Weil wenn so geht's...
So randommäßig fragen die dann einfach, geht's oder was?
Ja, nee, wenn irgendwas ist irgendwie. Sag mal, wenn ich irgendwo bin und muss irgendwo vorbei oder...
würdest du allergisch reagieren.
Ups sagen auch, ja genau, ups, sagen die Leute auch immer, wenn die mir entgegenkommen irgendwie. Ich sag mal, ich bin im Geschäft und fahre aus dem Eingang raus und aus dem anderen kommt mir jemand entgegen, dann bleiben die immer ganz erschrocken stehen und sagen, ups. So, das möchte ich bitte auch nicht mehr hören. Ich sage da manchmal, wenn ich schlechte Laune habe, dann sage ich manchmal, keine Angst vor Rollstuhlfahrern, wir tun nichts. Nein, also ach, was würde ich mir wünschen? Kommt ganz selten vor, dass mal der eine oder andere meint, wenn man eine Frage an mich oder über mich hat, dass man das dann eher meine Begleitung fragt über mich als mich selber. So, das ist schon doof. Ne? Also, kann sie denn noch das oder das so?
Wo ich dann sitzt halt, daneben.
Ja, ich sitze daneben. Also das ist wenige Male vorgekommen, aber so da reagiere ich dann schon allergisch, ne? Weil ich bin ja nicht plemplem in der Birne. Ich kann jede Frage selber beantworten. Nein, so, aber eigentlich, ich sag mal so, was den Umgang mit anderen angeht, eigentlich, das sind jetzt so lustige, kleine, eigentlich unwichtige Dinge. Ne? Eigentlich kann ich da, habe ich da so keine Wünsche. Alles gut. Sind immer alle nett und hilfsbereit.
Okay, jetzt hast du ja gesagt, wir waren vorhin mal bei dem Thema, was hat sich so in Hahn getan oder wie ist Hahn so aufgestellt?
Ja.
Ganz konkret, du warst ja sogar mal in der Zeitung, weil da ging es um so einen Verkehrsspiegel, den du eigentlich bräuchtest bei deiner Ausfahrt, bei deiner Wohnung. Mhm. Also wenn du mit dem Auto rausfährst, weil du kannst halt nicht in die Straße richtig gut reingucken. Mhm. Weil wenn du im Auto angeschnallt bist, so habe ich es jetzt verstanden, dann hast du da diese Spezialgurte, diese, wie nennst du sie, Hosenträgergurte? Und kannst dich halt nicht so weit nach vorne beugen oder gar nicht nach vorne beugen.
Genau, weil der ist fest. Ne? Also der ist jetzt nicht wie der normale Gurt, dass der so mitrollt, sondern der ist wirklich fest. Aber das war so, das ist ja schon ein paar Jährchen her, das betrifft alle Leute, die hier unten bei mir im Hof, oder nicht bei mir im Hof, sondern in unserem Hof ihre Parkplätze haben. Wenn wir halt aus dieser Einfahrt bei uns rauskommen an der Diekerstraße, dann kann man, weil die Autos halt links und rechts parken, nicht auf die Straße einsehen. Und für mich ist es besonders extrem, weil ich halt so festgezurrt bin. So, genau. Und da und die Ausfahrt, die direkt daneben ist, die hat einen Spiegel. Also wenn die rausfahren, die können gucken, ob Autos kommen. Aber bei uns war das dann aus irgendwelchen unerklärlichen Gründen nicht möglich. Wir wollten den sogar selber bezahlen. Man muss es aber ja natürlich genehmigen lassen.
Ja. Ne? Nicht also, nicht da gut. Würde ich mich natürlich freuen, wenn heute mal einer ja auch von der Stadt mithört, dass man das Thema nochmal aufgreift, weil also kann ja erstens nicht die Riesenkostensache sein und ansonsten wem schadet man damit, wenn man so einen Spiegel aufstellt? Es sorgt für mehr Sicherheit.
Genau.
Und für dich ist es, sagen wir mal, wirklich elementar wichtig.
Richtig.
In dieser Situation. Und insofern, da wird es wahrscheinlich gibt es da Gründe für, aber ich sage einfach mal, wenn man es machen möchte, kann man das mit Sicherheit auch hinkriegen. Weil das finde ich dann schon schwach. Es war ja, glaube ich, ein großer Artikel in der Rheinischen Post seinerzeit da vor ein paar Jahren. Und auch danach ist nichts passiert. Und du musst dich halt immer noch da aus dieser Einfahrt da rausquälen, ne?
Richtig. Wichtiger ist es, dass man, ich glaube, orangene Stühle in der Stadt hat. Und wichtiger ist es, dass man seine Fahrräder vor der Deutschen Bank unterstellen kann.
Ja, das ist auch alles wichtig. Also das, ne? Aber ich sage einmal, ich habe manchmal so das Gefühl, dass ihr als Betroffene nicht so richtig die Lobby habt. Also wir haben ja, ich mache jetzt mal ein anderes Beispiel, wir haben einen Seniorenbeirat. Ja. Und wenn der Seniorenbeirat sagt, wir brauchen für die alten Herrschaften hier neue Bänke oder wir brauchen eine Toilette, dann wird das gebaut.
Ja.
So, ihr habt halt irgendwie jetzt augenscheinlich, also wahrscheinlich gibt es auch jemanden, der sich darum kümmert in der Stadt oder in der Politik, aber augenscheinlich habt ihr dann nicht so die richtige Lobby. Und das ist halt irgendwie schade. Also ich fände es halt cool, wenn man hier Räume schafft, wo ihr euch auch genauso frei bewegen könnt oder dann eben auch zwischendurch mal auf eine saubere, gute Toilette gehen könnt, die auch gut erreichbar ist.
Mhm.
Oder halt die Einfahrten, Ausfahrten nutzen könnt, wo ihr dann nun mal jetzt mal so eine rare, barrierefreie, behindertengerechte Wohnung bekommen habt.
Ja. Ja,
dann kann es ja irgendwie nicht sein, euch da wieder einzuschränken. Ich glaube, die Stadt versucht da an der einen oder anderen Stelle was zu machen. Aber sie sollte vielleicht doch hier und da auch mal stärker zuhören dann, worum es wirklich geht. Ne?
Genau, und sich da auch mal reinempfinden. Ne? Und so, ich will jetzt auch keinem zu nahe treten. Vielleicht hat das auch jemand getan, aber den Anschein macht es halt nicht.
Das ist natürlich auch echt schwer. Ne? Also auch in Vorbereitung dieser Folge. Ich habe mich natürlich auch noch mal mit dem Thema so beschäftigt. Bin auch mal mit anderen Augen in den letzten Wochen mal so durch Hahn gegangen und gefahren. Mhm. Ne? Also es ist schwer, sich da reinzufühlen, sage ich jetzt mal, wenn man nicht betroffen ist. Ne?
Ja, ist es auch. Das gebe ich gerne zu. Also ich weiß auch nicht, ich habe mich natürlich vor meinem Unfall auch überhaupt nicht damit auseinandergesetzt. Warum auch? Man kann sich ja nicht mit jedem Thema auseinandersetzen, was einen nicht betrifft.
Das hast du vorhin gesagt, du bist nicht mehr im Stall. Was ist denn so mit dem Thema Pferd? Hat sich da so eine Einstellung geändert oder sind das immer noch die Lieblingsviecher oder wie ist es?
Die sind schon immer noch toll, die Tiere. Also das sind ganz tolle, feinfühlige, sensible Tiere. Und wenn man ein Pferd hat, kann man ganz viel von so einem Tier lernen.
War das dein eigenes Pferd damals?
Das war mein eigenes Pferd, ja. Man sagt immer so in Reiters- oder in Pferdekreisen, dein Pferd ist dein Spiegel. Also man kann ganz viel von Pferden lernen, wenn man so ein Pferd nicht einfach nur als Sportinstrument benutzt, sondern als Lebewesen und Partner.
Ja, und für mich ist das so, Pferde so, also sagen wir mal so, man hat da immer so Bilder, ne? Wehende Mähne und auch mal Galopp reiten und immer Wiesen und Wälder und Stock und Stein. Das hat also irgendwie so ein Freiheitsgefühl wahrscheinlich, wenn man auf so einem Pferd sitzt und durch die Prärie reitet, sag ich jetzt mal. Ne?
Ein Glücksgefühl. Also ich hatte immer, wenn ich durch den Hildener Wald geritten bin, habe ich dann auch immer, ich bin nie alleine ausgeritten, also immer mindestens war noch eine Person mit Pferd dabei, habe ich so oft gesagt, boah, was geht's uns gut. Das ist einfach ein Glücksgefühl. Und es ist halt einfach irgendwie, wenn man, so war es zumindest bei mir, die Zeit, die ich dann im Stall war am Tag, da hatte ich alle Sorgen und Nöte vergessen, sondern dann war man da wirklich in einer anderen Welt.
Konntest du das jetzt in all den Jahren auf ein anderes Themengebiet verlagern? Also gelingt es dir, so ein Glücksgefühl heute auch noch zu erzeugen?
Ja, wenn ich ein Bike fahre.
Ah, schön.
Habe ich jetzt letztens noch gehabt. Ich war im Schwarzwald und in Reha und habe meinen ganzen Fuhrpark mitgehabt. Handbike, Rollstuhl, Zuggerät, zwei Klapprollstühle. Und bin da, also wir treffen uns da immer in der September-Oktober-Zeit mit so einer Gruppe. Und da bin ich durch den Wald gefahren und habe genau, das habe ich sogar dann auch einer Reha-Freundin gesagt. Ich sage, früher, wenn ich geritten bin, habe ich das manchmal gehabt. Und jetzt gerade habe ich das auch wieder, dass ich mir so denke, boah, geht's dir gut?
Schön. Ja, jetzt ist das ja ein sehr einschneidendes Erlebnis für alle, die davon betroffen sind. Und ich glaube, da stellt sich auch manchmal so die Frage nach dem Sinn des Lebens in so einer schwierigen Ausnahmesituation. So mal zum Schluss so, was würdest du jungen Menschen mit auf den Weg geben, was wirklich zählt im Leben?
Es zählt im Leben, auf sein Gefühl zu hören. Den Verstand oftmals, dem Kopf nicht die Oberhand zu geben, sondern seinem Bauchgefühl und seinem Herzen. Man sollte viel mehr auf sein Herz hören und die Dinge mit Liebe betrachten.
Schön. Ja, Sandra, ich bedanke mich heute ganz herzlich für dieses Ja, tolle Gespräch mit dir. Wir lernen uns ja auch noch persönlich kennen. Es gibt die schöne Podcast-Tasse.
Ja.
Und wir haben uns ja auch vorgenommen, wir werden mal so ein paar Toiletten uns hier nochmal anschauen in Aachen, ob das wirklich so desolat ist.
Ja, das habe ich mir ja auch aufgeschrieben. Und sobald ich das nächste Mal in der Stadt bin, dann werde ich mal, vorausgesetzt, ich denke an meinen Schlüssel, diese Rollstuhltoiletten, die haben, da muss man so einen speziellen Schlüssel für haben, den muss man sich kaufen oder kann man sich bestellen und dann kommt man da rein. So ein Euro-Schlüssel nennt er sich, der ist für alle Toiletten, also für alle Rollstuhltoiletten der gleiche.
Ja.
Und dann schaue ich mir das mal an.
Also nochmal, ganz, ganz lieben Dank. Ich sag ganz ehrlich, das Gespräch hat mich schon im Vorfeld auch bewegt. Ne? Nicht, weil es jetzt irgendwie traurig ist, sondern ich finde, weil es eben auch Mut macht. Ne? Da, du bist halt in so eine Situation reingeraten, in die jeder reingeraten kann. Ein Unfall kann jeden ereilen und ne, du bist halt natürlich immer noch mal am Struggeln, aber letztendlich lebst du heute dein Leben mit dem Beruf, mit deinem Freundeskreis, mit der Familie. Eigenständig und kannst eben auch wieder diese Glücksgefühle hin und wieder da auch erleben. Und das zeigt eben auch, dass da ganz viel Stärke ist. Und die wünsche ich dir natürlich auch ganz klar für die Zukunft.
Dankeschön.
Und freue mich natürlich, dich hier in Hahn und Umgebung dann auch mal wieder live zu sehen.
Ja, also wie gesagt, wenn eine Rollstuhlfahrerin mit so einem Ding da vorne dran über die Straße rast, dann bin ich das. Ja. Ja, ich fand das Gespräch auch sehr nett und sag auch Dankeschön.
Wenn dir diese Folge gefallen hat, bitte abonnieren und in 14 Tagen wieder reinhören.